Und in dem Moment, wo wir alles aus der Hand geben, das ist das, was sich demütigen eigentlich, was es bedeutet, was Sabine vorhin auch schon gesagt hat, ja. Wir demütigen uns vor Gott und erkennen an, dass er Gott ist. Und dann verschwinden eben diese Dinge. Dann rückt es unseren Blick zurecht. Ich habe kurz gezögert, gerade habe mich auch gerade kurz besprochen, ob ich einfach jetzt, weil es auch schon fortgeschritten ist, ob wir hier bei diesen Impulsen bleiben und ich meine Predigt, das, was ich vorbereitet habe, auf ein anderes Mal verschiebe. Aber ich habe wirklich den Eindruck, das gehört dazu. Ich weiß nicht, wie viel Geduld und Zeit ihr noch habt. Es wird nicht ganz kurz, das verspreche ich euch jetzt schon. Wenn ihr gehen müsst, dann habt die Freiheit zu gehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich das anzuschauen. Weil einfach dieses Kennen von Gott, wenn ich Gott wirklich kenne, wenn ich ihn sehe, das ist das, was wir brauchen in dieser Zeit. Damit wir eben stehen, damit wir uns keine Sorgen machen, damit wir nicht zerrieben werden von allem, was auf uns einströmt. Und zwar nicht nur im Persönlichen, das, was wir gerade jetzt gehört haben, sondern auch angesichts der Weltsituation. Und ich finde es auch spannend, wie wir haben, in der Lobpreiszeit ging es mir so, wie Gott einfach in dieser Zeit, in der wir eigentlich Gott dienen, in der wir ihn loben, wie auch bei uns Dinge geschehen, weil alles irgendwie zurechtgerückt wird, weil die Perspektive zurechtgerückt wird und wir sehen, hey, Gott ist in Kontrolle, er ist der wunderbare Ratgeber. Und deshalb möchte ich dabei bleiben. Ich habe in der letzten Zeit öfter auch schon mal oder einige Impulse weitergegeben, dass mich manchmal die Nachrichten wie so packen wollen. Ja, ich schaue nach Israel, ich sehe, was da passiert und ich denke, ah Herr, wie lange noch, ja? Oder ich schaue in die Ukraine, ja, nicht nur in den Nachrichten, ich habe da persönliche Kontakte, kriege mehrmals in der Woche einfach direkte Nachrichten aus der Ostukraine und es packt mich manchmal und es will mich niederschlagen. Oder ich schaue, was passiert, ja, was in Amerika passiert, was weltweit dadurch passiert, ein Ton und die Börsen sacken ab und was auch immer, es ist Bewegung drin, ja. Die Medien machen Panik, oh, jetzt kommt die nächste Weltwirtschaftskrise, was auch immer, ja. Und das sind schon Dinge, die, ja, mit denen wir täglich zu tun haben. Und die letzten Wochen, ja, manchmal will mich das so packen. Und die letzten Wochen habe ich, da kam immer wieder ein Vers aus dem Alten Testament. Und zwar der Vers, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und das ist doch genau das, was wir gerade eben gehört haben, oder von euch beiden auch. Ja, die Gott kennenlernen, wie er wirklich ist, dann kannst du plötzlich anders, dann musst du dir nicht die Sorge machen, sondern du kannst loslassen, du kannst abgeben. Und dieser Vers ist Teil des Buches Daniel, in denen er die Visionen und Prophetien zur Weltgeschichte und auch die Zukunft Israels niedergeschrieben hat. Und wie hat diese Offenbarung überhaupt begonnen? Ich finde es sehr, sehr spannend. In dem Kapitel vorher, also Daniel war ja im Exil in Babylon, und wir lesen in dem Kapitel vorher, dass Daniel da war, er hat sich zurückgezogen, er hat angefangen zu beten, er hat gefastet und er wollte eine Antwort von Gott. Er hat gesehen, diese Geschichte, die komplett durcheinander läuft, alles, was passiert, und er hat angefangen, Gott zu suchen, weil er hat am eigenen Leib erlebt, was es heißt, so zwischen die, ja, in das Machtgefüge der Welt zu geraten, als das Volk Israel dann deportiert wurde. Er hat selber erlebt, wie diese historische Weltmacht der Babylonier abgelöst wurde durch die Perser, ja, und hin und her, und er hat angefangen, Gott zu suchen. Und es heißt in Daniel 10, dass der Engel zu ihm kam und gesagt hat, von dem Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen. Haben wir das heute schon mal gehört? Mehrfach, ne? Das ist die Vorbedingung, sich demütigen vor Gott, gesagt, ich weiß nicht, was da passiert, ich bin völlig überfordert, ich demütige dich, für du bist Gott, du weißt es. So hat es eigentlich angefangen und darauf hat Gott geantwortet und hat gesagt, ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen. Ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Und er hat ihm diese Vision gegeben für die Zukunft. Und er war in einer Situation, in der vielleicht auch manche von uns sind. Ja, wir lesen die Nachrichten, haben das Gefühl, wir sind hier, werden zerrieben in irgendeinem Machtgefüge und wir denken, Gott, was passiert da? Ja, wo geht das hin? Wie soll das noch werden? Wie soll das noch werden? Und das Spannende bei Daniel ist, er hat angefangen zu beten, aber es hat noch 3 Wochen gedauert, bis er diese Antwort bekommen hat. Warum? Der Engel sagte, er wurde aufgehalten durch einen Kampf im Unsichtbaren. Der Fürst von Persien hat ihn aufgehalten, diese Antwort zu geben. Und eigentlich ist damals wie heute so, dass der Feind nicht will, dass wir hören, was geschehen wird. Dass der Feind nicht will, dass wir wissen, dass wir uns stark erweisen können, wenn wir Gott kennen. Das ist noch immer noch genauso. Der Feind will, dass wir irritiert sind, dass wir Angst haben, dass wir in Verzweiflung kommen, dass wir genauso Panik haben wie alle anderen Leute auch, dass die Dinge außer Kontrolle sind. Aber Gott will, dass wir es wissen. Und deshalb steht es in diesem Buch drin. Gott will, dass wir das wissen. Und deshalb hat Gott Hilfe gesandt, sodass die Antwort zu Daniel durchkam. Und er hat gesagt, ich komme, um dir zu zeigen, was geschehen wird. Und er gab die ganzen Dinge weiter, die Daniel aufschrieb in diesem Buch. Wir werden jetzt nicht das ganze Kapitel 11 lesen, in dem dieser Vers steht. Ja, der steht in einem Zusammenhang. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, in welcher Situation wird sich das Volk stark erweisen. Und dann lesen wir in Daniel 11 in den ersten 20 Versen, ja, wie ein König nach dem anderen aufsteht. Ja, wie Mächte abgelöst werden. Es geht hin und her. Ich würde euch wirklich empfehlen, wir werden es hier nicht jetzt zusammenlesen, aber lest es mal durch. Es geht wirklich hin und her. Ja, die Macht geht hin und her. Erst in Persien, dann Griechenland. Wir lesen, wie Könige aufrüsten, in den Krieg ziehen. Wir bekommen wirklich Details in diesen Versen. Ja, wie die Machthaber dann sogar Frauen einsetzen, durch Heirat versuchen, Macht zu bekommen in anderen Reichen. Wir sehen, das kann man noch alles ausblenden. Ich rede jetzt über die ersten 20 Verse. Danke. Wir sehen, wie einzelne Könige versuchen, wirklich auch durch Listen irgendwie an die Macht zu kommen, aber sie scheitern. Oder wir lesen so ganz konkrete Dinge, wie dass die Macht nicht an die eigenen Söhne weitergeht, sondern an irgendwelche Machthaber. Also so richtige Details sind da drin, nicht nur ganz pauschal irgendeine Macht. Wir lesen, wie der König des Südens und des Nordens immer wieder aufeinander losgehen. Mal geht der eine auf den anderen los, mal geht der andere, rüstet der andere auf. Und wenn nicht sie, weil sie untergehen, dann ihre Nachkommen. Es geht hin und her. Wir sehen, wie einer wirklich aufsteht, wie Israel genau zwischen Norden und Süden gelegen, zwischen diese Fronten gerät und Zerstörung erlebt. Und die Herrscher in diesem Kapitel, wirklich, sie stehen auf und sie fallen. Sie stehen auf und sie fallen, ganze Reiche. Dann lesen wir, wie ein Herrscher aufsteht, der besonders machthungrig und bösartig ist. Er ist eigentlich gar kein König, sondern er hat sich die Macht selber genommen. Und er verbündet sich zum Schein, aber letztlich ist er betrügerisch, so heißt es. Er dringt in ein fremdes Land ein, plündert es einfach, ja, dringt einfach in ein fremdes Land ein, verteilt die Reichtümer unter seinen Anhängern, um sich dadurch Unterstützung zu verschaffen. Das sind hoffentlich alles Dinge, die uns irgendwie bekannt vorkommen. Ja. Aber ich rede hier von einer Zeit von damals, von diesem prophetischen Wort. Er geht gegen den König des Südens vor mit einem riesigen Heer, der versucht wiederum mit militärischer Macht abzuwehren, kann aber nicht standhalten. Und dann heißt es, und es gibt Verhandlungen, die aber in Wirklichkeit lauter Lügen sind. Also eigentlich meint man, man liest heutige Weltgeschichte, oder? Und jetzt lesen wir mal ab Vers 27 da in Daniel, und das ist der Zusammenhang. Und die beiden Könige, ihre Herzen werden auf Bosheit bedacht sein und an einem Tisch werden sie Lügen reden. Aber es wird nicht gelingen, denn das Ende verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und er wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren und sein Herz wird gegen den Heiligen Bund gerichtet sein und er wird entsprechend handeln und in sein Land zurückkehren. Zur bestimmten Zeit wird er wieder nach Süden ziehen. Aber es wird beim zweiten Mal nicht so sein wie beim ersten Mal. Denn Schiffe aus Kittim werden gegen ihn kommen. Und er wird verzagen und umkehren, aber er wird den heiligen Bund verfluchen und entsprechend handeln. Er wird umkehren und sein Augenmerk auf die richten, die den heiligen Bund verlassen. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum, die Bergfestung entweihen und werden das regelmäßige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Und jetzt kommt dieser Vers. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Aber sie werden stürzen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Beraubung eine Zeit lang. Und während sie stürzen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Doch viele werden sich ihnen heuchlerisch anschließen. Und von den Verständigen werden einige stürzen, damit unter ihnen Läuterung, Prüfung und Reinigung bewirkt wird. Bis zur Zeit des Endes. Denn es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Mal bis hierhin. Ich werde nicht hier hingehen und jetzt die einzelnen Details aus diesen prophetischen Worten zeigen, wie sich das alles eins zu eins historisch erfüllt hat. Das müsst ihr jetzt einfach selber nachlesen oder mir einfach glauben, ja, dass ich wirklich eins zu eins in den Jahren, in denen Daniel, für die das Daniel vorhergesagt hat, dass es sich erfüllt hat. Ja, wir haben Persien, Griechenland. Tatsächlich, Alexander der Große hatte zwei Söhne, aber nicht sie haben geerbt, sondern vier Machthaber in alle Himmelsrichtungen. Genauso wie es hier drin steht, ist es gekommen. Und dieser letzte König, wir wissen, der hier beschrieben wird, der schlimmer war als alles andere, das war der Antiochus Epiphanes aus dem Nordreich. Ein absoluter Tyrann, der tatsächlich wirklich die Juden verfolgt hat, der Intrigen gesponnen hat, Ägypten kontrolliert hat, Geschenke verteilt hat, ist alles historisch belegt. Genauso wie es hier drin steht. Massaker an den Juden gemacht hat und auch tatsächlich den Tempel entweiht hat. Ja, dieses Gräuel aufgestellt in dem 2. Jahrhundert vor Christus. Das hat sich alles erfüllt. Ja, das ist nachzulesen in vielen Quellen. Sondern mir geht es heute um die geistliche Lektion, die hier drin steckt. Und ich glaube, dass die für uns in dieser Zeit sehr, sehr wichtig ist. Und das Erste ist, Gott kennt die Zukunft. Gott kennt die Zukunft. Geschichte in der Regel wird immer rückwirkend geschrieben. Ja, was ist passiert? Dann haben wir Geschichtsschreiber, die das aufschreiben. Aber Gott weiß, und das will ich dir jetzt nochmal sagen, in deine Situation hinein. Gott weiß, was morgen geschieht. Er weiß, was nächste Woche ist. Und er weiß, was in 10 Jahren ist. Er weiß es. Gott ist der Einzige, der Geschichte schreibt, bevor es geschieht. Und viele denken deshalb, dass Daniel gar nicht von Daniel geschrieben sein kann. Das war ja im 6. Jahrhundert vor Christus. Ja, weil das ja erst danach geschehen ist, von 400 bis ins 2. Jahrhundert vor Christus hinein. Und deshalb, ihre Logik ist, das hat sich alles erfüllt, das ist so akkurat, das kann gar nicht sein, dass der das vorher geschrieben hat. Aber es kann sein, weil es Daniel von Gott wusste. Daniel hat 6 Jahre das gemacht, bevor die erste Prophezeiung sich erfüllt hat. Und dann haben wir jede einzelne von den mehr als 130 Vorhersagen, die in diesem Kapitel vorkommen. Sie haben sich aufs Genaueste erfüllt, mehr als 100 Vorhersagen. Und jetzt kommt's, wieso das für uns wichtig ist und wieso auch dieser Vers, sie werden sich stark erweisen, wieso der auch für uns gilt. Weil es nicht nur prophetisch war für diese Jahrhunderte, bevor Christus kam, sondern zugleich eine prophetische Ankündigung ist für die Zeit, die noch kommt. Wieso denke ich das? Wieso denke ich, dass Daniel eine Doppelerfüllung hat? Einmal historisch vor dem Kommen von Jesus und dann auch wieder historisch vor dem zweiten Kommen von Jesus, vor der Wiederkunft. Warum? Warum? Weil Jesus selber das sagt. Jesus selber in seinen Endzeitreden, Matthäus Kapitel 24, sagt, es wird geschehen, ihr werdet von Kriegen hören, Nation wird sich gegen Nation erheben, ihr werdet gehasst werden von allen Nationen um meines Namens willen. Und es wird große Bedrängnis sein. Und wenn ihr das seht, wovon Daniel schreibt, dann merkt auf. Das sagt Jesus, nachdem sich das schon erfüllt hatte. Das heißt doch, das wird sich nochmal erfüllen. Er sagt, wenn ihr das seht, wovon Daniel schreibt, das kommt noch. Wenn ihr das seht, dass wieder genauso sein wird, Kriege, Nation gegen Nation, Bedrängnis, Verfolgung, dann merkt auf, so vieles aus unserer Zukunft hält Gott noch verborgen. Und wir könnten es auch gar nicht ertragen, wenn wir alles wüssten. Aber manches hat Gott offenbart. Und er hat es mit gutem Grund offenbart. Wir sollen es wissen. Wir sollen es wissen. Wir sollen es beachten, wir sollen es ernst nehmen. So, Gott kennt die Zukunft. Und er kennt nicht nur die Zukunft, sondern er hat Kontrolle über die Zukunft. Gott hat Kontrolle über die Zukunft. Der weiß nicht einfach nur die Zukunft, was werden die Menschen machen, und er weiß es und sagt es uns. Sondern er hat Einfluss. Er hat die Kontrolle. Nicht nur, weil er weiß, was er selber tun will, nicht nur, weil er weiß, was wir tun wollen oder was wir tun werden. Und das geht natürlich jetzt schon in die Richtung, ja, Moment mal, wenn er alles unter Kontrolle hat, ist es dann Vorbestimmung? Und viele Leute, auch Christen, kommen nicht klar mit dieser Lehre von der Vorherbestimmung, wenn in der Bibel heißt, so wie es Gott bestimmt hat. Gott hat es bestimmt, ja. Was ist dann mit unserem freien Willen? Ja, und es kratzt uns richtig an. Ja, und wir sehen das schon bei kleinen Kindern, ja, wie sie mit ihrem freien Willen, ich will, ja, der freie Wille, der ist den Menschen heilig. Und wir denken doch wirklich gern, dass wir halt das Leben in der Hand haben, weil Vorbestimmung irgendwas an uns, an unserem Stolz kratzt oder an unserer Freiheit oder irgendwas. Ich habe das gemerkt, wir haben im Hauskreis, wie viele Male kam es immer wieder zu diesem Thema? Immer wieder, ja, es liegt nicht an unserem Wollen, sondern es liegt an Gottes Wollen und so weiter. Und immer wieder hat es gekracht und wir haben uns schwer getan damit. Ja, immer wieder kam dieses Thema auf. Und daran sehen wir, dass das uns eigentlich ankratzt, ja, dieses Thema Vorherbestimmung. Sind wir dann irgendwie ausgeliefert? Aber was ist mit Gottes freiem Willen? Gott hat doch einen freien Willen und er ist Gott. Hat er nicht erst recht einen freien Willen? Und Vorbestimmung heißt eigentlich, dass er die Weltgeschichte und das Schicksal von Nationen bestimmt. Und nicht in letzter Instanz die Machthaber dieser Welt. In Apostelgeschichte 17, Vers 26 heißt es, und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. So, die Menschen haben freien Willen, aber es gibt einen Punkt, wo Gott sagt, bis hierher und nicht weiter. Und das lesen wir hier in Daniel, ja, Herrscher kommen, Herrscher gehen, Herrscher stehen auf, Herrscher fallen. Und letztendlich hat Gott es unter Kontrolle. Gott bestimmt, wenn Nationen aufstehen und fallen. Er misst ihnen die Zeit und die Grenze zu. Und das kann man an diesem Ausdruck sehen. Ich weiß nicht, ob es auf euch aufgefallen ist. Ja, immer. Ich habe es versucht, rot hervorzuheben. Zur bestimmten Zeit. Zur von Gott bestimmten Zeit. Gott bestimmt die Zeiten. Und was wir aus diesem Kapitel lernen können, was wir davon lernen können, ist, wenn die Machthaber dieser Welt, wenn die Politiker zusammenkommen, wenn Gott nicht Frieden bestimmt hat oder wenn Gott nicht eine bestimmte Lösung bestimmt hat, sie wird nicht zustande kommen. Und umgekehrt, wenn Gott die Zeit gesetzt hat und die Grenze gesetzt hat, sie wird zustande kommen. Da können die machen, was sie wollen. Sie wird zustande kommen. Das macht was mit mir, ja, in Bezug auf das, was in der Welt geschieht. Und ich hoffe, das macht auch was mit euch. Wenn du zu Jesus gehörst und wenn du deinen freien Willen, dem freien Willen Gott unterordnest, freiwillig, dann wird Vorherbestimmung nicht irgendeine Bedrohung für deine Freiheit sein, sondern dann ist es im Gegenteil was, was dich in die Freiheit und in die Gelassenheit führt. Weil du nicht mehr fürchten musst, dass die Geschichte außer Kontrolle gerät. Ja, du musst keine Angst mehr haben, dass die Weltgeschichte in den Händen von Trump oder von Putin oder von irgendjemandem ist. Sondern dann weißt du, sie ist in einer einzigen Hand und das ist die von Gott. Und das hat mich so ermutigt, das hat mich so gestärkt, das wirklich zu realisieren. Ich weiß das eigentlich. Und trotzdem sich nochmal genau anzuschauen und zu sagen, Gott hat auch die Grenzen dieser Machthaber gesetzt. Und das ist das, was uns nicht die Freiheit raubt, sondern im Gegenteil, was mich gelassen sein lässt, dass ich sagen kann, okay, ich weiß, wer die Geschicke bestimmt. Sie haben die Zukunft nicht in ihren Händen, sondern die Zukunft ist in den Händen Gottes. Und drittens, Gott weiß nicht nur die Zukunft, er kennt nicht nur die Zukunft und kontrolliert sie, sondern er offenbart sie uns auch. Er sagt uns das hier in seinem Wort. Wir haben es hier in Daniel, in Matthäus, in der Offenbarung. Warum sagt er uns das? Nicht, damit unsere Neugier befriedigt wird. Ja, wir würden gerne wissen, wie geht es weiter. Sondern mit einem Ziel. Und das Ziel ist, das Volk zu stärken. Das Ziel ist, uns zu stärken. Die Tatsache, dass wir uns heute hier mit diesem Thema beschäftigen, ist, damit wir stark werden, damit wir gestärkt werden, in dieser Zeit stehen zu bleiben, in dieser Zeit zu stehen, nicht verzweifelt zu sein, keine Panik zu haben, sondern zu stehen und zu sagen, Gott ist Gott und ich weiß, wer das alles in seinen Händen hält. Und das ist es, was in diesem Schlüsselvers steht, den wir uns jetzt genauer hier nochmal anschauen. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Der kann jetzt gerade einfach mal stehen bleiben. So, das Erste ist, ihn kennen. Das ist das, was Janine gesagt hat. Wir müssen ihn sehen. Wir müssen ihn kennen, wirklich kennen. Wir müssen nicht einfach nur die Bibel kennen als Wort. Die müssen wir natürlich auch kennen, weil wir dadurch ihn kennenlernen. Aber wir müssen weitergehen zu ihm. Und wir müssen auch nicht alles von der Zukunft kennen. Wir müssen ihn kennen. Und kennen ist nicht dieses intellektuelle Wissen, sondern kennen heißt, dieses Wort für kennen heißt erkennen, wahrnehmen, aus Erfahrung ihn erleben, aus Erfahrung jemanden kennen. Und was es dafür braucht, ist diese Gegenwart Gottes. Wir haben es heute mehrfach gehört, schon in diesem ersten Psalm, den der Peter vorgelesen hat. Ja, ich, in deiner Nähe zu sein, das ist das, was mich aufrecht erhält. Ja, ist mein Glück, dort zu sein. Das ist mein Glück. Und da ist auch das Einzige, wo wir es herkriegen. Ihn kennen, nicht nur vom Hörensagen, nicht aus der Vergangenheit, weil ich ihn irgendwann mal erlebt habe, sondern aus dieser täglichen Begegnung mit ihm, indem ich täglich sein Wort esse, indem ich von ihm trinke, von seinem Geist erfüllt werde. Das ist das, wie ich ihn immer mehr kenne, auf diese intime Art und Weise, auf diese Erfahrungsart und Weise. Ja? Und das müssen wir in Zeiten trainieren, und uns aneignen, in denen es noch nicht hart auf hart geht. Das kann man dann nicht machen später. Ja, das müssen wir jetzt, damit, wenn es wirklich hart auf hart kommt, damit wir ihn dann kennen und dann können wir uns stark erweisen. Er ist dieser wunderbare Ratgeber, von dem wir vorhin gesungen haben. Und dann werden wir uns stark erweisen, wenn die ganze Welt erschüttert wird. Ja, wir werden stehen bleiben, weil wir nicht überrascht sind, weil wir wissen und haben, Gott hat es schon gesagt. Aber wir werden stark sein, weil wir wissen, dass er wirklich alles unter Kontrolle hat. Und das ist es auch, was uns in den letzten Tagen auch von anderen unterscheiden wird. Dass wir eben nicht verzweifelt sind. Und uns nicht, ja, die Berge nicht auf uns fallen sollen, sondern dass im Gegenteil wir unsere Häupter erheben, so wie es in der Bibel steht, und sagen können, hey, unsere Erlösung naht, ja, wir werden nicht umfallen. Und dann heißt es, und wir werden entsprechend handeln. Jetzt sich stark erweisen und entsprechend halten. Was entsprechend? Entsprechend von was? Entsprechend dessen, dass wir Gott kennen. Entsprechend dieser Stärke, die darin besteht, dass wir Gott genau kennen. So werden wir handeln. Das heißt, wenn alles Äußerliche dagegen steht, dann können wir trotzdem anders handeln, weil wir Gott kennen und einfach wissen, ja, wie er ist und was er tut. Und ich möchte einfach ein Beispiel geben, der Georg Müller, wir haben ihn schon öfter erwähnt, auch schon zitiert, der hat ja in Bristol diese Waisenhäuser aufgebaut hat und er hat viel mit Gott erlebt und eine Begebenheit, die sehr bekannt geworden ist, die kennt ihr vielleicht auch, es war eines Morgens so, dass das Geld aufgebraucht war, sie hatten nicht mal Frühstück für die Kinder, ja, in diesem Waisenhaus und sie haben nicht gewusst, wie sollen sie diese Kinder durchbringen, was sollen sie ihnen zu essen geben. Und die aus der Küche haben wirklich, also waren ratlos und auch verzweifelt, was machen wir jetzt mit diesen Kindern? Und der Georg Müller, der hat sich hingekniet und hat gebetet zu Gott und hat gesagt, Gott, du bist ein Versorger, hat die Bibel genommen und hat gesagt, ich habe nie eins deiner Kinder um Brot betteln sehen. Und er hat dieses Wort genommen und gesagt, Gott, ich kenne dich. Ich weiß, dass du ein Versorger der Weisen bist. Ich kenne dich, dass du ein Versorger deiner Kinder bist. Und so danke ich dir jetzt für dieses Essen. Und die anderen um ihn herum haben nur gedacht, hallo, es ist nichts da, hallo. Ja? Und aber nochmal, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und er hat die Kinder zusammenrufen lassen, sie sollen sich an den Tisch setzen, sie haben den Tisch gedeckt und die Kinder saßen vor den leeren Tellern und vor den leeren Schüsseln. Da musst du deinen Gott kennen, um sowas zu tun. Da musst du deinen Gott kennen, um sowas zu tun. Und sie saßen und er hat gesagt, okay, lasst uns beten. Und dann kam das noch. Und dann hat er gebetet, danke Herr für deine Versorgung vor den leeren Tellern. Danke Herr, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Amen. Die Teller waren noch leer. Und dann hat es an der Tür geklingelt. Und dann war der Bäcker der Stadt da und hat gesagt, ich hatte irgendwie den Eindruck, ich muss mehr backen heute. Könnt ihr Brot brauchen? Und dann hat er Brot abgeliefert. Und nochmal, ich erzähle hier keine Storys, das ist eine wahre Begebenheit. Und wenig später klingelt es an der Tür, hatte der Milchwagen, früher hat man ja die Milch noch so ausgefahren, hatte der Milchwagen einen Unfall ganz in der Nähe. Und bevor die Milch verdirbt, hat er gedacht, ich bring's mal dem Waisenhaus. Und so hatten sie Essen für diesen Tag. Und das heißt, dieses entsprechend Handeln. Das ist ein großes Vorbild für mich, wirklich zu sagen, in so einer Situation, wenn alles dagegen steht, wir können handeln. Und das Zweite, was es bedeutet, entsprechend zu handeln, ist, dass wir nicht passiv sind, sondern aktiv. Ja, manche Leute sagen, ja, aber wenn alles vorbestimmt ist, ja, und ich höre das auch, ich höre in christlichen Kreisen das, wenn alles Vorbestimmung ist, wenn Gott macht, was er will, ja, dann muss ich ja nichts machen, ja, und sie werden passiv. Aber das steht hier nirgends, es geht ja weiter. Schaut euch das doch mal an, ja. Wenn du wirklich Vorherbestimmung verstehst, dass es Gottes freier Wille ist, seine Pläne auszuführen, dann wird er sie auch durch dich ausführen. Und das musst du verstehen. Und das ist doch das, was wir vorhin davon hatten, ja? Oder was gebetet wurde, dass Gott seine Pläne durch uns zur Erfüllung bringt. Und uns Teil dieser Pläne ist, dass wir zu den Verständigen gehören, weil wir Gott kennen, weil er unser Ratgeber ist und dadurch anderen Verständnis bringen können. Und wir haben diesen Dienst der Lehre, wenn die Erschütterungen kommen. Und zwar jeder von uns. Nicht nur die offiziell in der Lehre sind, die predigen oder die sonst irgendwie in der Lehre dienen, sondern jeder von uns hat diesen Auftrag, die Botschaft zu verbreiten, wenn alles um dich herum erschüttert wird, ja, bei deinem Nachbarn, Kollegen, wo auch immer, ihnen zu erklären, was da gerade passiert. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wenn Leute um dich herum sind, in der Pause oder wo auch immer ihr die Leute trefft und die sagen, oh je, alles ist so schlimm, alles geht den Bach runter, ja, und jammern vor sich hin, dass du da dann nicht daneben, stumm wie ein Fisch daneben stehst und nur nickst oder womöglich noch mitmachst und oh je, ja, ich weiß auch nicht, wo das hinführt. Ja, sondern genau da beginnt unser Dienst, dass wir sagen, pass mal auf, wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, ich werde es dir sagen. Und wir fangen an, die Verständigen zu sein, die nicht mit den anderen in Panik versinken, sondern die ihnen anbieten und sagen, hör zu, wenn du wirklich wissen willst, ja, was uns feststehen lässt, ich kann es dir sagen. Und eine Riesengelegenheit fürs Evangelium. Das ist unser Dienst in dieser Zeit. Und nicht da mitzumachen und sagen, oh ja, alles schlimm. Sondern wir haben Dienst genau für diese Zeit. Wir bringen Verständnis hinein. Ich kann dir genau sagen, was geschehen wird, ja, weil ich das Verständnis habe, weil Gott mich gelehrt hat. Und dann kommt aber noch das, wovon wir auch mehrere Sonntage jetzt schon gesprochen haben. Gottes Volk wird Verfolgung erleiden, wenn es anfängt, das zu tun. Ich möchte jetzt nicht lange darüber sprechen, weil darüber möchte ich euch auf die Predigt verweisen, auch von Bärbel, sie hat zweimal darüber gesprochen, über die Gemeinde in Smyrna. Und mir ist aufgefallen beim Vorbereiten, wie ähnlich eigentlich die Stellen sind. Das ist genau das, was in Smyrna, im Brief an Smyrna steht, ja, dass sie leiden werden, dass sie geprüft werden, eine Zeit lang. Ja, und dass es zur Prüfung ist. Ja, also genau das, was eigentlich in diesem Vers steht, kommt da drin vor. Und was wir aber sehen, ist, dass Verfolgung zu allen Zeiten die Gemeinde gestärkt hat. Ja, nochmal, ich wünsche es mir nicht, aber was ich schon sehe, ist, dass da, wo Verfolgung ist, dass Gemeinde stark wird und sich stark erweist und sich genau das bestätigt. Ja, weil die Menschen ihren Gott kennen, weil das ist, woran sie sich halten. Und ich habe mal dieses Buch gelesen von dem Nick Ripken, ich weiß nicht, kennt ihr das, Gottes unfassbare Wege von Open Doors, eines der ersten Bücher von Open Doors, wie es in der Sowjetunion war, als die Christen verfolgt wurden, was für starke Gemeinden das hervorgebracht hat. Und dann hat er erzählt, er ist Jahre später, als der Osten sich geöffnet hat, wieder hingefahren und er hat gesehen, in welchem bemitleidenswerten Zustand die Gemeinde war. Eigentlich genauso wie im Westen, wie bei uns eigentlich. Aber es muss so nicht sein, wenn wir unseren Gott kennen und wenn wir uns das sagen lassen, dass wir vorbereitet sind, worauf es ankommt. Und das Letzte, es verzögert sich bis zur bestimmten Zeit und bis zur Zeit des Endes. Gott hat eine Zeit gesetzt. Und das ist auch das, was wir wissen müssen. Ja, Gott hat diesen Tag festgesetzt, an dem dieses Leiden Ende hat. Die können nicht machen, was sie wollen. Unser Gott ist in Kontrolle. Unser Gott hat die Kontrolle. Und alle Bedrängnisse und Versuchungen werden vorbei sein. Und deshalb ist so wichtig, dass wir das verstehen, wenn der Zustand der Welt schlechter wird, dann ist das eigentlich der Zustand, in dem das Volk, sein Volk, das ihn kennt, stärker wird. Und ich wünsche mir so für uns, dass wir das verstehen und dass wir zu diesen Verständigen gehören, die dieses Wort sich anschauen und die sich das nicht mehr rauben lassen und die verständig werden. Und wir haben ganz ähnlich wie auch in den Zentschreiben diesen Lohn. Im nächsten Kapitel Daniel 12 heißt es, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Wow. Hey, zu denen möchte ich gehören. Du auch? Ich will wirklich zu diesen Verständigen gehören, die Gott kennen, die ihn wirklich kennen, echt kennen. Die wie Daniel das Herz darauf richten, Verständnis zu erlangen. Die wie Daniel sich vor ihm demütigen und sagen, du bist Gott, du hast alles in der Hand. Und dass wir bei allem, was geschieht, um uns herum geschieht, in der Weltgeschichte geschieht gerade, was noch kommen wird, bei allem, was noch kommen wird, dass wir uns nicht fürchten. Und ich sage das wirklich ganz klar heute nochmal zu euch. Fürchtet euch nicht bei allem, was geschieht. Fürchtet euch nicht, sondern sei stark. Sei stark, einfach deshalb, weil du Gott kennst. Und es hat mich so ermutigt, ja, einfach diese Perspektive zu behalten und zu wissen, hey, meine Verantwortung in dieser Zeit ist, Gott zu kennen, ihn wirklich zu kennen und dann das zu tun, was er mir sagt. Und dann werde ich stehen und kann gelassen die Dinge anschauen, die um mich herum sind und die kommen werden. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Wenn du Gott kennst, dann wirst du dich stark erweisen und entsprechend handeln. Und Herr, ich danke dir so für dieses Wort von dir. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der alles unter Kontrolle hat, der alles geschaffen hat, wirklich im Machtzentrum des Universums sitzt. Und nichts und niemand kann dir diese Macht nehmen. Du bist der regiert hat und immer regieren wird. Dir gehört der Thron, dir gehört die Herrschaft für alle Zeiten. Und ich danke dir, dass wir als dein Volk, dass wir sicher sind bei dir. Dass wir absolut sicher sind bei allem, was um uns herum geschieht, wo wirklich viele Dinge uns Angst machen wollen, in Sorge stürzen wollen, in Panik stürzen wollen. Aber du bist der Gott und wir demütigen uns vor dir, Herr, weil du alles in der Hand hältst, weil du die Zukunft kennst, die Zukunft kontrollierst und weil du der bist, der uns gesagt hat, was kommen wird. Und ich bin dir so dankbar dafür. Und ich bete, dass diese Wahrheit wirklich jetzt tief in die Herzen derer hineinfällt, die heute hier versammelt sind. Damit wir, wenn diese Dinge auf uns zukommen, im persönlichen Leben oder weltweit, dass wir stehen bleiben und gelassen bleiben können und entsprechend handeln können. Herr, es ist nur möglich durch dich. weil du der Herr bist. Und ich danke dir, dass wir das so im Kleinen, im täglichen Leben schon wirklich erfahren dürfen. Aber ich weiß auch, dass wenn es wirklich noch wenn es noch härter kommt, dass auch dann diese Möglichkeit besteht, dass auch dann wirklich diese Wahrheit steht, dass wir stehen bleiben, weil wir dich kennen. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du diese Wahrheit tief gründest in uns, in jedem von uns, der wir heute hier sind. Und ich danke dir einfach, dass du Gott bist. Du bist der Herrscher, du bist der König für alle Zeit. Und ich werde mich nicht fürchten, weil ich weiß, dass du in mir bleibst. Weil du in mir bist und du bist der Gott, der in mir bleibt. In Jesu Namen. Amen.